Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Martin Meyer, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Zeitfragen. Bei uns geht es heute um ein Objekt der Begierde. Besungen, erforscht, in Gedichten verehrt und immer an unserer Seite. Es geht um den Mond.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
50 Jahre ist es her, dass Neil Armstrong seine berühmten Worte vom kleinen Schritt für einen Menschen und dem großen Sprung für die Menschheit sagte. Das ist bekannt, aber wussten Sie auch, den ersten Kontakt mit etwas Außerirdischem hatte der Mond nicht etwa mit Armstrongs Fuß, sondern mit einem Müllsack, Ballast aus der Landefähre nämlich, zu sehen auf Fotos, die NASA jüngst veröffentlicht hat. Aber kann man diesen Fotos überhaupt trauen? Nein, rufen Verschwörungstheoretiker, die felsenfest behaupten, die Mondlandung ist ein einziger Fake. Christian Schiffer erklärt uns, warum sich die Mondlandung so gut für Pseudowissenschaft eignet und warum die bisweilen sogar schmerzhaft sein kann.
Beverly Hills am 9. September 2002. Buzz Aldrin will ein Hotel verlassen, doch leider ist er dieser unangenehme Typ. Ein Typ, der unbedingt will, dass Aldrin auf die Bibel schwört, dass er wirklich und ganz bestimmt auf dem Mond war. Bei der Nervensäge handelt es sich um Bart Sibrell, der glaubt, dass die Amerikaner nie auf dem Mond waren. Und damit logischerweise auch nicht Buzz Aldrin. Buzz Aldrin ist eigentlich eine coole Wurst. Buzz Aldrin bleibt cool, als er im Koreakrieg 66 Einsätze fliegt. Buzz Aldrin bleibt cool, als er 1966 zu seinem ersten Raumflug startet. Und Buzz Aldrin bleibt cool, als er als zweiter Mensch den Mond betritt. Doch jetzt, an diesem schönen Septembertag, an dem die Weltraumlegende von Bart Sibrell irgendwann als Feigling, als Lügner und als Dieb beschimpft wird, da bleibt Buzz Aldrin nicht mehr cool. Es ist ein kleiner Faustschlag für Buzz Aldrin, aber ein großer für die Menschheit. Zumindest für den Teil der Menschheit, der es satt hat. Der es satt hat, dass Leute wie Bart Sibrell ihren Quatsch absondern. Denn genau darum handelt es sich.
Hier die Indizien der Mondlandungsverschwörungstheoretiker im Schnelldurchlauf.
Und warum diese, nun ja, eben Quatsch sind.
Die Flagge weht. Dabei gibt es auf dem Mond doch gar keine Luft. Und wo es keine Luft gibt, gibt es auch keinen Wind. Und wo es keinen Wind gibt, da kann auch keine Fahne wehen.
Doch, sie weht auch nicht, sondern sie bewegt sich. Denn die Fahne wurde an einer dünnen Aluminiumstange angebracht. Und wenn man die in den Boden rammt, dann bewegt sich auch die Fahne.
Keine Sterne. Warum sind da keine Sterne am Mondhimmel zu sehen?
Das liegt an der Belichtungszeit. Die Fotos wurden mit kurzer Belichtungszeit und kleiner Blende aufgenommen. Hätte man gewusst, dass Verschwörungstheoretiker deswegen irgendwann ein gewaltiges Alufass aufmachen, hätte man vermutlich anderes Equipment benutzt.
Die Schattenwürfe. Auf den Bildern sind deutlich mehrere Schatten zu sehen, obwohl es nur eine Sonne gibt.
Aber zwei Lichtquellen, nämlich die Sonne und der Mond, der das Sonnenlicht nochmal zurückstrahlt. Für alle, die es genau wissen möchten, das Fachwort lautet Albedo. Sogar die Sowjets haben bestätigt, dass die Amerikaner auf dem Mond waren. Und trotzdem gibt es genügend Leute da draußen, die es angeblich besser wissen.
Also tatsächlich ist die Verschwörungstheorie um die angeblich gefakte Mondlandung eine der bekanntesten Verschwörungstheorien. Und sie hat zumindest durchschnittliche Zustimmungsquoten.
Sagt Sebastian Bartoszek. Der Psychologe hat zum Thema Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien promoviert.
Gib mir eine Sekunde. Da. Ja, wenn man sich anschaut, wie viele tatsächlich das glauben, dann war das in meiner Doktorarbeit ein Prozentsatz von 27%. Damit hat sie Platz 35 von 95 und ist eigentlich genauso im Mittel dessen, wie wir Verschwörungstheorien zustimmen.
Also, gut ein Viertel der Befragten glaubt, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren. Andere Untersuchungen stützen diese Zahl. Wobei es verschiedene Varianten dieser Verschwörungstheorie gibt. Es gibt auch Menschen, die glauben, dass die Amerikaner zwar auf dem Mond waren, dort aber Außerirdische getroffen haben und diese Tatsache der Menschheit vorenthalten wollten, sodass man auf dem Boden die Mondlandung nachdrehte. Manche glauben, der Mond existiert gar nicht, sondern sei ein Hologramm.
Das hängt mit den sogenannten Mondwellen zusammen.
Ruhe bitte. Ja, und dann gibt es natürlich noch David Icke.
The moon is so perfectly positioned that because of where it is, when we have an eclipse.
David Icke glaubt, der Mond sei eine gigantische Raumstation, von der aus die Menschen kontrolliert würden. Aber David Icke glaubt auch, dass Echsenmenschen, sogenannte Reptiloide, die Welt beherrschen und hat es mit dieser These zu einer gewissen Prominenz gebracht.
Man muss sich doch nur mal die Pupillen von manchen Politikern auf YouTube anschauen. Senkrecht sind die, schlitzartig, wie bei Schlangen oder anderen Reptilien.
Ja, so ist das. Glaubt man eine Verschwörungstheorie, dann glaubt man an viele. Der Fantasie sind dabei oft kaum Grenzen gesetzt. Umgekehrt reicht die Vorstellungskraft aber oft nicht aus, um sich komplexe Entwicklungen, Zufälle oder schlicht herausragende Leistungen vorstellen zu können, sagt Psychologe Bartoszek.
Aus heutiger Sicht ist, glaube ich, eine Sache, die ich total beeindruckend finde, dass die Rechnerleistung und das, was die hatten, als sie auf den Mond geflogen sind, schlechter ist als jedes billigste Handy aus China. Und das zeigt eigentlich auch, wie verwöhnt unsere Gesellschaft ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass man mit diesen völlig unzureichenden technischen und Computermitteln es gewagt hat, diese Riesen-Odyssee aufzunehmen, wenn man heute ohne Navi und Handy sich noch nicht einmal traut, zum Bäcker in der näher gelegenen Stadt zu fahren.
Verschwörungstheorien sind selbst eine Art Navi, das einen bequem durch die immer komplexer werdende Welt hindurch navigiert. Aber genau wie letztens 100 Autofahrer im Schlamm gelandet sind, weil sie sich auf der Suche nach einer Abkürzung komplett auf Google Maps verlassen hatten, so führen auch Verschwörungstheorien ziemlich oft in einen Sumpf, genauer in einen braunen Sumpf. Oft sollen hinter einer Verschwörung die Juden stecken oder sinistre Gruppen. Und das ist dann nicht mehr lustig. Am Ende stehen oft Tote, so wie dieses Jahr im März in Christchurch. Der Täter brachte in einer Moschee in Neuseeland 51 Menschen um, auch weil er an die rechtsradikale Verschwörungstheorie vom sogenannten großen Austausch glaubte. Verschwörungstheorien haben sich in den letzten Jahren politisiert. Man denke nur an die Reichsbürgerbewegung.
Warum steht da auf dem Ausweis Personalausweis? Das ist doch ein klarer Hinweis, dass Deutschland in Wirklichkeit eine GmbH ist.
Im Vergleich dazu versprüht die Verschwörungstheorie, wonach die Amerikaner nie auf dem Mond waren, fast so etwas wie konspirativen Retro-Charme. Vielleicht ist es also gar nicht so schlimm, dass uns diese Verschwörungstheorie erhalten bleiben wird, denn das wird sie. Das ist so sicher, wie dass der Mond am Himmel bleibt.
Vielleicht, wenn Reisen zum Mond eines Tages ganz selbstverständlich geworden ist, so wie das zum Bäcker fahren, dann könnte ich mir vorstellen, dass, weil es dann nichts Besonderes mehr ist, man bereit ist, das einfach zu glauben. Aber solange Mondreisen die Ausnahme sind, wird es für viele Menschen so unglaublich bleiben, dass man es eben nicht glauben wollen wird.
Sagt Sebastian Bartoszek. Der Psychologe hat sich mit Verschwörungstheorien rund um den Mond beschäftigt. Immerhin, selbst die härtesten Anhänger der Theorie gehen nun nicht so weit zu sagen, dass es den Mond überhaupt nicht gibt. Dazu kann man ihn wahrscheinlich einfach zu gut sehen von der Erde aus. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man diesem silbrig glänzenden Ding so einiges zutraut. Ganze Kalender richten sich danach und listen auf, was man denn tun soll, wenn der Mond abnimmt und was man besser macht, wenn er zunimmt. Bloß was sagt eigentlich die Wissenschaft zu all diesen Mythen? Katja Strippel hat die Antwort und beginnt im Bett.
Hundemüde, schlecht geschlafen, im Bett gefühlt 100-mal von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts gedreht. Aber der Schuldige ist schnell ausgemacht.
It must have been moon glow, way up in the blue. It must have been moon glow. That led me straight to you.
Gefühlt gibt es ihn, den Zusammenhang zwischen einer Vollmondnacht und schlechtem Schlaf. Aber fragen wir mal jemanden, der sich damit auskennt. Den Neurowissenschaftler Martin Dresler. Er hat beim Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie eine groß angelegte Studie zu diesem Thema gemacht.
Insgesamt über 2000 Nächte aus dem Schlaflabor von über 1000 Probanden. Einige dieser Probanden haben wir bis zu 60 Tage lang jeden Tag verfolgt, das heißt über zwei Mondphasen hinweg. Und wir konnten keinerlei Zusammenhang zwischen Mondphasen und Schlaf feststellen.
Nur, Warum glauben dann so viele Leute, dass sie bei Vollmond schlechter schlafen? In der Psychologie nennt man das selektive Erinnerung. Martin Dresler weist darauf hin, dass jeder Mensch mal schlecht schläft, aber normalerweise vergisst man das sofort wieder.
Wenn wir aber jetzt was Ungewöhnliches sehen in einem dieser Aufwacherlebnisse, wir schauen zum Beispiel aus dem Fenster und sehen den hell erleuchteten Vollmond, dann bleibt das einfach sehr viel besser im Gedächtnis haften. Und rückblickend sieht es dann oft so aus, als würde immer dann, wenn wir schlecht schlafen, der Vollmond scheinen oder umgekehrt der Vollmond eben einen Effekt auf unseren Schlaf haben. Objektiv können wir das aber nicht aus unseren Schlaflabordaten bestätigen.
Dreslers Schlaflabor war tief im Keller des Münchner Max-Planck-Instituts. Da konnte gar kein Mond durchs Fenster scheinen. Als Erklärung für den schlechten Schlaf bleibt also nur die selbsterfüllende Prophezeiung.
Wenn man fest davon ausgeht, dass man bei Vollmond schlecht schläft und dann erfährt man, dass die nächste Nacht oder in den nächsten Nächten Vollmond herrschen wird, dann kann es natürlich sein, dass allein dieses Wissen um den Vollmond den Schlaf stört und man erwartet, schlecht zu schlafen. Und wenn man erwartet, schlecht zu schlafen, dann passiert auch genau das oft, dass man tatsächlich Probleme hat, einzuschlafen.
Und wie wird man so eine selbsterfüllende Prophezeiung wieder los? Indem man mit noch mehr Wissenschaftlern über den Mond redet. Mit dem Münchner Astrophysiker Harald Lesch zum Beispiel. Der hat vor ein paar Jahren in einem Interview auf die Frage nach einem statistischen Beleg für Mondtheorien erfrischend deutlich geantwortet.
Das Ding ist 400.000 Kilometer von uns entfernt. Dieses Ding macht nichts anderes, als einfach nur schwer zu sein. Der Mond ist nicht geladen, also elektrisch irgendwie. Der hat kein Magnetfeld, nichts, da ist gar nichts. Das ist einfach nur ein schöner Gesteinsbrocken. Aber sonst ist da eigentlich nichts dran.
Erwiesen ist, dass der Mond auf die Erde einwirkt. Er bewegt riesige Weltmeere und bestimmt die Gezeiten. Aber in uns bewegt er nichts. Auch wenn wir bis zu 70% aus Wasser bestehen. Der Astrophysiker sagt:
Alle Diskussionen über kosmische Energien, ob das nun der Mond ist oder die Sterne oder was auch immer, haben nicht einen einzigen statistischen Test bis heute bestanden. Und wenn ich mir überlege, dass wir im Allgemeinen beim Kauf zum Beispiel eines Staubsaugers, eines Bügeleisens, eines Autos Qualitätsüberprüfungen vornehmen und danach fragen, gibt es da TÜV-Untersuchungen, hat die Stiftung Warentest dazu was zu sagen? Aber auf der anderen Seite, bei solchen Weltbildern offenbar völlig undifferenziert, uns einfach irgendwas erzählen lassen und sagen, ja Mensch, meine Oma, die hat ja damals auch schon immer gesagt, also der Mond, dann muss ich sagen, dann sind wir doch noch einen weiten Weg entfernt von dem, was Kant schreibt, was Aufklärung ist.
Viele Menschen richten ihr Leben nach Mondphasen aus. Sie machen Diäten bei abnehmendem Mond oder gehen zum Friseur, wenn der Mond im Sternbild Löwe steht. Schuld sind Mondratgeber. Der wohl berühmteste stammt aus der Feder von Johanna Paunger und Thomas Poppe. Vom richtigen Zeitpunkt wurde in 25 Sprachen übersetzt. Ihren Kritikern sagt Johanna Paunger:
Man muss halt dann schauen, wer hat die Studien gemacht und wer hat sie bezahlt. Das stört mich eigentlich nicht. Ich weiß, wenn man es probiert, dass es funktioniert. Und wer es nicht probiert, kann es nicht funktionieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind manchmal Kritiker lieber wie die Fanatiker. Es ist egal, ob es in der Politik ist, in der Religion, in der Wirtschaft oder im Privatleben. Ich halte davon überhaupt gar nichts.
Und der Heidelberger Soziologe Edgar Wunder hält nichts von Paungers Mondkalender. Ratschläge, alles was zunehmen soll, bei zunehmendem Mond zu tun und alles was abnehmen soll, bei abnehmendem, hält er für einen simplen Analogieschluss. Beispiel Operationen. Edgar Wunder hat in einer Studie untersucht, ob es bei Vollmond tatsächlich ein erhöhtes Risiko gibt. Sein Fazit?
Der Mond spielt da überhaupt keine Rolle und niemand braucht sich deshalb ängstigen oder seinen Operationstermin verschieben. Es ist reine Angstmache, die aus meiner Sicht auch ziemlich verantwortungslos ist.
Manchmal ist es aber auch ganz praktisch, nach dem Mondkalender zu leben. Beim Gärtnern zum Beispiel. Der Regensburger Volkskundler Helmut Groschwitz hat eine Frau getroffen, die nach dem Mondkalender gegossen hat. Und auf einmal sind ihre Pflanzen aufgeblüht.
Die Erklärung hatte mit dem Mond nichts zu tun, sondern sie hat einfach ab diesem Zeitpunkt regelmäßig gegossen. Also sie hat sozusagen einen externen Zeitgeber bekommen, der ihr einfach geholfen hat, hier in dem Fall ihren Alltag zu strukturieren.
Ein strukturierter Alltag hilft übrigens auch dabei, besser zu schlafen.
Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Na, vielleicht hören Sie diesen Podcast ja gerade, weil Sie nicht schlafen können. Der Mond ist jedenfalls nicht daran schuld, sagt die Wissenschaft. Aber auch wenn es hellichter Tag ist, ich hoffe, Sie haben noch Lust auf mehr zum Mond. Abonnieren Sie dazu doch einfach unseren Podcast für das Zeitfragen-Feature. Darin erzählen wir ganz neu von der Mission Rückkehr und dem neuen Wettlauf zum Mond. Sie finden alle Infos dazu auf deutschlandfunkkultur.de/Zeitfragen. Das war's für heute von uns mit Themen aus Forschung und Gesellschaft. Mein Name ist Martin Meyer. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.